Mein Thema heute lautet eine völlig neue Welt. Und ich lese dazu aus der Bibel, aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 6. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mach alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Diese Worte sind schon sehr alt und doch sprechen sie unmittelbar zu uns heute. Denn sie reden von unserer Wirklichkeit, so wie sie ist, ungeschminkt und ganz direkt. Die Tränen und die Schmerzen, das Leid und den Tod, wir kennen das ja. Das bedrückt uns und das erleben wir tagtäglich in unserer kleinen wie auch in der großen Welt. Doch merkwürdig, hier beklagt sich niemand über die Verhältnisse, so wie wir das ja oft und gerne tun. Kein Jammern und Lamentieren über das Elend, die Ungerechtigkeit und das Böse in der Welt, keine Frage, warum lässt Gott das alles zu? Da werden auch nicht Menschen verurteilt, kein Groll, keine Bitterkeit, kein Hass gegenüber denen, die verletzen, die Schmerzen zufügen und die Gewalt antun. Nein, diese Worte berichten von dem, was wir uns insgeheim alle wünschen, dass es doch einmal ganz anders werden wird mit dieser Welt und mit uns Menschen. Ganz anders, nicht nur ein bisschen besser. Wir haben uns mittlerweile damit abgefunden, dass es die sogenannte heile Welt nicht gibt. Aber nach all dem, was der menschliche Geist im Laufe der Jahrhunderte erforscht und entwickelt hat, nach all dem technischen Fortschritt, nach all den Erfahrungen in der Geschichte, etwas besser müsste diese Welt doch sein. Etwas weniger Unrecht und etwas mehr Gerechtigkeit. Etwas weniger Hunger und Durst und etwas mehr Nahrung für die Armen dieser Welt. Etwas weniger Krankheit und etwas mehr Heilung. Etwas weniger Rücksichtslosigkeit und etwas mehr Hilfsbereitschaft. Dieser Fortschritt müsste doch möglich sein. Aber stattdessen weiter Terroranschläge in Großstädten dieser Welt, Kriege im Nahen Osten und in Asien, weiter Bürgerkriege in Afrika und weiter Hunger und Elend in so vielen Teilen der Erde. So etwas kann schon deprimieren. Kann diesem Elend überhaupt noch abgeholfen werden? Gibt es ein Rezept gegen das viele Leid, das die Erde überzogen hat? Was uns die Bibel in diesem so alten Text sagt, ist eine Revolution. Da wird zunächst einmal festgestellt, Gott hat diese Erde nicht abgeschrieben. Er gibt nicht resigniert auf. Er überlässt die Menschheit nicht einfach ihrem Schicksal, obwohl wir das ja gut verstehen könnten, wenn wir einmal bedenken, was Gott sich täglich alles ansehen muss, so viel Bosheit und Grausamkeit, so viel Schandtaten und Verbrechen, so viel Mord und Totschlag. Uns reicht es ja schon, wenn wir nur für wenige Minuten den Fernsehapparat einschalten. Wie viele schlechte Nachrichten werden uns da präsentiert? Aber Gott sieht noch viel, viel mehr als nur die kleinen Ausschnitte, die wir zu sehen bekommen, und doch zieht er sich nicht zurück. Er hört noch nicht auf, sich um diese kaputte Welt zu kümmern. Aber er fängt auch nicht an, da und dort ein wenig herumzureparieren, so wie man ein altes, schrottreifes Auto notdürftig instand setzt. Wer schon einmal einen alten Gebrauchtwagen besessen hat, der weiß, wie das ist. Da kommt eine Reparatur nach der anderen. Wenn das eine Teil erneuert worden ist, dauert es nicht lange, bis an irgendeiner anderen Stelle etwas klappert und scheppert. Aber irgendwann bleibt die Karre endgültig stehen, dann ist sie reif für den Schrotthändler, da hilft dann auch keine Reparatur mehr. Auch diese Welt, die von Krankheit und Tod, Elend und Schuld geprägt ist, kann nicht repariert werden. Da kann nur eine völlige Erneuerung helfen. Siehe, ich mache alles neu, so heißt das Programm Gottes. Dieser Satz steht im Mittelpunkt des Textes. Wie will Gott nun dieses Programm in die Tat umsetzen? Wie sieht die neue Welt aus, die Gott schaffen will? In dem Text spricht eine dreifache Stimme zu uns. Wir wollen jetzt einmal hören, was sie uns sagen will. Da ist zunächst die Stimme von Johannes, der diese Vision empfängt, dann eine Stimme aus dem Himmel und zuletzt die Stimme Gottes. Was sagen uns diese Stimmen? Sie berichten uns von dem, was einmal sein wird und von dem, was dann natürlich nicht mehr sein wird, also von dem, was vergehen wird und von dem, was Gott neu schafft. Ich lese noch mal die ersten beiden Verse aus Kapitel 21 der Offenbarung. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Zunächst eine Bemerkung zu der ersten Stimme, deren Worte wir gerade noch einmal gehört haben. Es ist die Stimme von Johannes, der damals mit Jesus durch Israel gezogen ist. Jetzt ist er schon ein alter Mann. Als Johannes diese großartige Vision von Gottes neuer Welt empfängt, befindet er sich auf der kleinen griechischen Insel Patmos. Er ist von dem römischen Kaiser Domitian dorthin verbannt worden. Domitian gilt in der Geschichtsschreibung als grausamer Tyrann. Die Nachwelt nennt ihn einen Bluthund, eine Höllenbestie, die in ihrer Höhle sitzt und Blut leckt. Gepackt vom Verfolgungswahn, der ihn krankhaft misstrauisch macht, lässt er ungezählte Menschen oft nur wegen Kleinigkeiten grausam foltern und umbringen. Sogar Familienangehörige und engste Mitarbeiter stehen auf seiner schwarzen Liste. Dabei hat er eine große Vorliebe für besonders grausame Hinrichtungsarten. Erschreckend ist auch, in welchem Maß er sich von seinen Untertanen verehren lässt. Im Jahr 86 nach Christus lässt er sich als erster römischer Kaiser offiziell Gott der Herr nennen. Es ist klar, dass die Christen da nicht mitgemacht haben, und so geht Domitian nun auch brutal gegen die Christen vor. Nach der Christenverfolgung unter Nero kommt es nun zu der zweiten großen Verfolgung der Gemeinde Jesu. Es wird vermutet, dass Domitian auch Johannes, den Leiter der Gemeinde in Ephesus, nach Rom geholt und ihn dort verhört und gefoltert hat. Um diesen wichtigen Leiter der Christen auszuschalten, ist Johannes dann auf die Insel Patmos verbannt worden. Johannes hat also schon einiges mitgemacht. Er selbst hat furchtbares Leid erfahren und er hat auch mit ansehen müssen, wie andere Christen gequält wurden. Die Schreie der Gefolterten gellen ihm noch in den Ohren und die Schmerzen seiner Brüder und Schwestern stehen ihm noch vor Augen. Die Welt hat sich in den letzten 2000 Jahren also auch darin nicht geändert. Noch immer werden Christen auf dieser Welt brutal verfolgt, nur die Schauplätze sind andere. Was sagt nun Gott zu dem Leiden seiner Geschöpfe, zu den Qualen seiner Kinder? Er schweigt nicht, sondern er antwortet. Johannes sieht in gewaltigen, wunderschönen Bildern, wie Gott nun handeln wird. Er fängt nicht an, diese alte Welt zu reparieren, er macht sie auch nicht zu einer immer besseren Welt, er schafft eine völlig neue Welt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Schöpfung tritt also an die Stelle der alten. Der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr. Himmel, Erde und Meer. Das sind nach der Auffassung des antiken Menschen die drei Abteilungen der Welt. Alles das, so sagt der Text, wird vergehen. Das heißt also noch einmal, die alte, von der Sünde infizierte und zerstörte Welt wird total ausgelöscht werden. Da wird nichts mehr übrig bleiben. Es wird etwas völlig Neues, etwas ganz anderes, etwas, das vorher noch nie da gewesen ist, entstehen. Auffällig ist, dass das Meer besonders erwähnt wird. Meer, das sind nicht nur die Ozeane dieser Welt, sondern das meint in der Symbolsprache der Offenbarung noch etwas anderes. Das Meer ist der Bereich des Satanischen, des Bösen, des Aufruhrs gegen Gott. Nach Offenbarung 13, Vers 1 taucht aus dem Meer das Tier auf, das Gott lästert und die Menschen verführt, verfolgt und ermordet. Das Meer ist zugleich der Ort, aus dem die Weltreiche und ihre Herrscher, die Kriege und die Katastrophen aufsteigen. Auch dieses Meer wird nicht mehr sein. Es wird von Gott beseitigt, wenn er den neuen Himmel und die neue Erde ins Leben ruft. Mit der alten Erde sind auch die alten Behausungen vergangen. Die Städte und Dörfer, in denen wir jetzt noch leben, wird es nicht mehr geben. Die schönsten Bauwerke, die höchsten Wolkenkratzer, die schmutzigsten Baracken, sie werden nicht mehr sein. Eine neue Stadt kommt vom Himmel auf die Erde. Sie ist also nicht von unten, sondern von oben, nicht von Menschen entwickelt und gebaut, sondern von Gott selbst. In der Sprache der Offenbarung bedeutet das auch, in dieser Stadt wird es nichts Gemeines mehr geben. Sie wird keine Brutstätte des Bösen sein. Gott selbst schafft die neue Heimat für den neuen Menschen, eine Stadt ohne Elendsviertel, Krankenhäuser und Friedhöfe. Stellen wir uns das einmal vor, eine Stadt ohne Gewalt, Mord und Verbrechen. Eine Stadt ohne Polizei, Soldaten und Gefängnisse. Eine Stadt ohne Bettler, Obdachlose und Sozialämter. Eine Stadt ohne Ärzte, Psychiater, Erziehungsheime und Behindertenwerkstätten. Ist das nicht wunderschön? Eine prächtige Stadt, anzusehen wie eine junge Frau im Brautschmuck. So sieht die neue Welt aus, die Gott schaffen wird. Und nun die zweite Stimme, eine Stimme vom Himmel. Vielleicht die eines Engels. Die Verse 3 und 4. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Ich habe vorhin die neue Stadt, die vom Himmel stammt, ein wenig beschrieben. In dieser Stadt wird es vieles nicht mehr geben, was wir heute in unseren Dörfern und Städten haben. Auch eine Kirche wird es zum Beispiel nicht mehr geben. Ja, wir haben richtig gehört. In der Stadt, die Gott schaffen wird, gibt es keine Kathedralen mit harten Kirchenbänken, einer riesigen Orgel und einem kunstvollen Altar. Auch keine einfachen Kapellen und Gemeindehäuser. Man braucht sie nicht mehr. Ein von Menschen erbautes Gotteshaus wird überflüssig sein. denn Gott errichtet sich sein Haus selbst. Es kommt gewissermaßen mit der neuen Stadt vom Himmel auf die Erde. Gott nimmt persönlich Wohnung unter den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, so steht es hier. Er möchte also unser Nachbar werden, sozusagen Tür an Tür mit uns leben, und seine Türe wird immer offen stehen, Tag und Nacht. Für einen normalen Bürger ist es heute fast unmöglich, einem hohen Politiker, etwa einem Minister, einmal einen Besuch abzustatten. In den meisten Fällen wird er wohl von dessen Sekretärin abgewimmelt und an andere Leute verwiesen, oder er hat unheimliche Schwierigkeiten, einen Termin zu bekommen. Denn die Politiker sind ja so sehr beschäftigt und haben fast nie Zeit, schon gar nicht für einen kleinen Normalbürger. Aber das wird es in der neuen Stadt Gottes nicht geben. Gott hat dann immer Zeit für uns. Zugangsprobleme gibt es dann keine mehr. Weder zwischen Gott und Menschen, noch unter den Menschen. Pass und Visum, Grenzen und Kontrollen werden unbekannte Worte sein. Ich musste an dieser Stelle daran denken, dass uns der unbegrenzte Zugang zu Gott ja jetzt schon möglich ist. In Römer 5, Vers 2 ist davon die Rede. Paulus schreibt: Durch ihn, durch Christus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Jesus Christus hat uns den freien Zugang zu Gott ermöglicht. Er hat uns praktisch die Tür zum Hause Gottes aufgeschlossen. Alle Barrieren und Hindernisse, die uns den Weg zu Gott versperrt haben, unsere Sünde, unsere Bosheit, unsere Rebellion, sind von Jesus Christus beseitigt worden. Und durch den Glauben, also indem wir annehmen, dass die Tür für uns persönlich offen steht, haben wir Audienz bei dem Vater im Himmel, wann immer wir wollen. Das ist uns also schon jetzt geschenkt. Das wird sich auch in Gottes neuer Welt fortsetzen. Da wird es dann noch viel, viel schöner. Denn dann werden wir Gott sogar von Angesicht zu Angesicht sehen. Und er wird immer ganz nah bei uns sein. Da wird es keine Gottverlassenheit mehr geben, die wir vielleicht heute noch manchmal spüren. Und wo wohnt Gott nun? Nicht in einem Palast, sondern in einer Hütte, in einem einfachen Zelt. Diese Bezeichnung für Gottes Wohnung will uns an die Stiftshütte erinnern, die wir vom Alten Testament her kennen. Also, Gott wohnt auf keinen Fall in einem Tempel oder Dom. Das würde nur wieder den Abstand zwischen ihm und uns deutlich machen. Er wird bei ihnen wohnen, sozusagen mittendrin, und sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Es wird also keinen Menschen mehr geben, der sagen kann: Ich kenne Gott nicht. Oder: Ich will mit Gott nichts zu tun haben. Es gibt keine Gottlosen, Zweifler, Spötter und Verächter mehr. Nicht nur Israel, sondern Menschen aus allen Völkern der Erde werden sein neues Volk sein und er wird der Gott aller sein. Das ist der tiefste Sinn des Namens Immanuel, Gott bei den Menschen, mitten zwischen den Leuten. Nicht nur bei den Juden oder bei den Deutschen oder bei irgendeiner Kirche, sondern Gott bei seinen Menschen und seine Menschen bei ihm alle Zeit. Gott tut noch ein weiteres: Wenn er Neues schafft und das Alte beseitigt, dann wird er auch die Macht zerstören, die jetzt noch die ganze Welt in ihren Klauen hält, den Tod. Klarer und eindeutiger kann man es nicht sagen, als es hier gesagt wird: Der Tod wird nicht mehr sein. Ostern wurde seine Macht gebrochen, als einer von den Toten auferstand, Jesus Christus. Seine Auferstehung ist das Modell für unsere Auferweckung. Wir werden auferweckt zu einem Leben, in dem es den Tod nicht mehr geben wird. Wenn wir einmal neu geschaffen werden, dann wird der Tod sterben müssen. Am letzten von allen stirbt er, endgültig, ein für allemal. Und mit ihm vergeht alles Leid, alle Schmerzen und alle Schreie, alles, was heute den Menschen erniedrigt und entwürdigt. Da steht ein Satz, um deswegen allein es sich heute Morgen lohnt, der biblischen Botschaft zuzuhören. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In früheren Generationen galt es als Zeichen der Schwäche, wenn man weinte. Den Mädchen gestand man das noch zu, die waren ja von Hause aus eher weich und sentimental. Aber für einen Jungen gehörte sich das nicht. So haben ihm seine Eltern immer wieder den Satz eingehämmert, ein deutscher Junge weint nicht. Ich bin als Kind öfter hingefallen und habe mir die Knie aufgeschlagen. Da hat mein Opa immer gesagt, beiß die Zähne zusammen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aber das ist nicht wahr. Es gibt genug Situationen, wo einem zum Heulen zumute ist und wo man sich auch nicht seiner Tränen zu schämen braucht. Johannes gebraucht in dem Text drei Ausdrücke, die uns auf Situationen hinweisen, wo Menschen Tränen vergießen. Da ist zunächst einmal die Situation der Trauer um einen Toten. Da, wo man einen lieben Angehörigen oder Freund plötzlich verliert, wird geweint im stillen Kämmerlein, bei der Trauerfeier, auf dem Friedhof. Es sind Tränen des Abschieds und des Schmerzes, dass man diesen Menschen, mit dem man vor ein paar Tagen noch geredet hat, auf dieser Erde nun niemals mehr wiedersehen wird. Dann vergießen wir manchmal auch Tränen des Zorns, wenn wir mal so richtig ärgerlich sind und wie ein Amokläufer herumrasen, dann stimmen wir ein lautes Geschrei an. Wir schimpfen und zetern, bis uns die Tränen kommen, Tränen der Wut über uns selbst oder über andere. Es gibt auch Tränen der Angst und der Verzweiflung. Wer von uns kennt sie nicht? Meine Eltern sind früher sehr oft abends unterwegs gewesen. Ich weiß noch, wie ich als Kind sehr oft geheult habe, weil ich schreckliche Angst hatte, dass ihnen etwas passiert sei und ich am Fenster stand und mir die Tränen über die Wangen flossen. Wenn uns Angst und Bange wird, wenn uns das Grauen und Entsetzen packt vor dem, was auf uns zukommt, vielleicht vor Schmerzen, die uns bevorstehen, oder einer gefährlichen Operation, dann fließen oft Tränen. Wir erinnern uns, dass Jesus das selbst durchlebt hat in Gethsemane, als ihm der grausame Tod vor Augen steht. Oder die Träne der Verzweiflung, wo man nicht mehr ein- noch ausweiß, wo die ganze Wucht des Schicksals auf einen niederprasselt und man total am Boden zerstört ist und keinen Ausweg mehr sieht. Wie viele Tränen werden geweint, wenn eine Ehe zerbricht, wenn man seinen Arbeitsplatz plötzlich verliert, wenn man in der Schule nicht mitkommt oder wenn man seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Ja, und dann sind da noch diese vielen seelischen Schmerzen, die uns andere zufügen, diese Verletzungen und Enttäuschungen. Wenn gute Freunde uns hintergehen und gegen uns sticheln, so was tut weh, viel mehr oft als so manche körperlichen Schmerzen, die wir aushalten müssen. Wer solche Tränen kennt, Tränen der Trauer, der Angst, der Verzweiflung oder der Enttäuschung, der kann ermessen, was die Zusage Gottes hier bedeutet, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was für eine Aussicht! Das bedeutet nicht nur, dass dann nicht mehr geweint werden wird auf dieser Erde, sondern dass Gott den Kummer jedes einzelnen Menschen beseitigen wird. Dann wird er, ohne dass wir darauf warten müssen, zu einem jeden von uns kommen und uns, wie nur eine Mutter es kann, so trösten, dass wir wieder richtig froh werden. Und nun die letzte der drei Stimmen, die Verse 5 und 6. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Zuletzt redet Gott selbst. Bisher haben Menschen und Engel geredet. Nun ergreift er selbst das Wort, um damit alles persönlich zu bestätigen, was bis jetzt schon von anderen in seinem Auftrag gesagt wurde. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das heißt, ihr dürft euch ganz fest darauf verlassen, dass das alles hundertprozentig eintreffen wird, was gesagt worden ist. Ich, Gott selbst, verbürge mich dafür. Wenn Gott selbst spricht, dann brauchen wir keinen Zweifel zu haben. Diese neue Welt Gottes ist kein Traum, keine Illusion, keine Fata Morgana, sondern sie ist Gottes Plan, den er zu seiner Zeit tatsächlich erfüllen wird. Siehe, ich mache alles neu. Alles. Es wird also nichts ausgenommen sein. Auch wenn deine Situation noch so verkorkst sein mag, auch das macht Gott alles neu. Alles neu. Das heißt, Gott hat nichts abgeschrieben, niemanden fallen gelassen, keinen aufgegeben. Welche Ermutigung liegt in diesem Satz? Es lohnt sich also zu leben. Es lohnt sich weiterzuleben, trotz allem. Wenn diese herrliche neue Welt Gottes das Ziel ist, auf das wir hinsteuern, dann wollen wir jetzt nicht resignieren. Gott wird seine ganze Schöpfung heimholen und erneuern. Wenn wir unser Leben auf ihn zuleben, hat unser Leben Sinn. Nichts ist vergeblich, nichts ist umsonst, was wir in Gottes Namen tun. Wenn wir ein Kind versorgen, eine Nachbarin pflegen, einen Kranken besuchen, einen Traurigen trösten. Es ist praktisch schon ein Vorgeschmack für das, was in Gottes neuer Welt vollkommen in Erfüllung gehen wird. Alles, was die Bibel zusagt, wird sich erfüllen. Kein Wort Gottes wird unausgefüllt bleiben. Alle Menschen werden satt werden. Durstige wird es nicht mehr geben. Und niemand wird sein Leben beklagen. Eine große Freude wird über die Menschen kommen. Und wer bislang gejammert und geklagt hat, wird anfangen, Gott zu loben. Zum Schluss möchte ich uns noch auf einen Satz aufmerksam machen, der es wert ist, ganz dick unterstrichen zu werden. Wir sollten es einmal in unserer Bibel tun, aber mehr noch sollte dieser Satz ganz fest in unserem Herzen sitzen. Ich will dem Durstigen zu trinken geben aus der Quelle des Lebenswassers, umsonst. An diesem Satz wird deutlich, wer Gott ist. Kein Nimm-Gott, sondern ein Gebe-Gott. Darin unterscheidet sich der Gott der Bibel von allen antiken und modernen Götzen. Er fordert nicht, sondern er schenkt. Er nimmt nicht, sondern er gibt. Er gibt. Er gibt Lebenswasser. Er stillt unsere Sehnsüchte. Und er lässt uns so lange trinken, bis unser Durst nach Leben endgültig gelöscht ist. Ohne Bild heißt das, das neue Leben in der neuen Welt Gottes wird ein Leben ohne Einschränkung sein. Jeder kommt zu seinem Recht. Behinderungen wird es nicht mehr geben. Wir haben ja alle Träume und Wünsche, die wir uns gerne einmal erfüllen möchten. Aber nicht immer geht das. Da fehlt es uns an Geld oder an Zeit oder die Umstände hindern uns daran. Viele unserer Sehnsüchte bleiben heute unerfüllt. Das wird es in Gottes neuer Welt nicht mehr geben. Wir werden alle zufriedene, glückliche Leute sein. Ich will dem Durstigen zu trinken geben aus der Quelle des Lebenswassers, umsonst. Haben wir gehört? Umsonst. Also ohne Bezahlung. Ohne Gegenleistung, ohne Tausch, einfach umsonst, Leben umsonst, Glück umsonst, Erfüllung umsonst, Freude umsonst, alles umsonst. Dieses Umsonst nennt die Bibel Gnade. Vielleicht verstehen wir dieses Wort Gnade heute zum ersten Mal richtig. Umsonst. Gott schenkt uns alles umsonst, weil er uns liebt. Amen.